Herzlich willkommen in der Stadtreederei. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Christine Grüger. Ich bin Raumplanerin und Planungsmoderatorin und begrüße Sie zu unserer 31. Folge vom Reden zum Handeln gemeinsam zur wassersensiblen Stadt, das ich wie immer zusammen mache mit...
Ja, mit Fee Thyssen. Hallo auch von meiner Seite und schön, Sie wieder zu hören. Wir haben ja vor bald 3 Jahren in unserer 7. Folge schon einmal eine Klimafolge gebracht. Die hatte den Titel Nur noch kurz die Welt retten. Welchen Beitrag kann die Stadtentwicklung zur Klimaanpassung leisten? Der Anlass damals waren die Überschwemmungen im Ahrtal. Da haben wir mit Professor Ortwin Renn diskutiert und mit Katja Honnefer, die uns ganz wunderbar mal Klima und Wetter erklärt hat. Wir haben diesmal einen etwas klareren Fokus, weil wir gemerkt haben, dass das Thema Wasser eine immer größere Rolle spielt. Also Christine, was ist denn da so das Fazit von damals gewesen oder was sind vor allem auch aktuelle Beobachtungen und Recherchen im Moment?
Naja, damals war das Fazit, da hat insbesondere Katja Honnefer darauf hingewiesen, dass es eigentlich bedenklich ist, wenn weiter in Hochwasserschutzgebieten gebaut wird und dass zunehmend Kommunen ja gucken sollen, wo sind diese Hochwassergebiete, das sollten Tabuzonen werden, hat sie darauf hingewiesen. Wir haben jetzt gesehen im Ahrtal, da läuft einiges nicht so wirklich gut, auch im Aufbau. Nicht nur, dass es zögerlich ist, sondern auch die alten Standorte wieder gewählt werden. Aber zurzeit haben wir ja und gerade dieses Jahr so das Gefühl, das Wetter ist komisch. Ja, wir sehen, dass Dubai Hochwasser hat, dass in Südamerika und auch in Afrika die Menschen da echt mit Sturzfluten rechnen müssen, mit viel Unwetter. Und wir ja sogar hier in Freiburg letztes Jahr erlebt haben, dass die Gullideckel auf einmal hochgingen, weil so viel Regen kam. Also das war schon beängstigend, was stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, dass man sagt, oh, bei dem Wasser müssen wir jetzt, obwohl wir mal denken, wir wohnen hier so komfortabel, mit Wasser müssen wir umgehen. Es wird mittlerweile bedrohlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir es aber im Sommer, um unsere Pflanzen, unsere Grünflächen, die Bauern natürlich und die Wälder brauchen die Versorgung mit Wasser. Also insofern wollen wir uns diesem Thema widmen. Wir beiden oder ich zumindest, die mit Wasserwirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft im Studium nicht ganz so viel zu tun hatte.
Ja. Das kann ich vielleicht gerade noch ergänzen. Mein Studium liegt jetzt nicht ganz so lang zurück wie deines, aber trotzdem auch ich in meinem Architektur- und Stadtplanungsstudium, das ich 2007 beendet habe, da haben wir das Thema Wasser, naja, das tauchte auf, um am Wasser zu entwerfen, in tollen Situationen, wo man das Wasser sozusagen als Aufenthaltsqualität, als Wohnqualität aufgefasst hat. Es war vielleicht auch in der Stadttechnik mal am Rande Thema, was jetzt so Kanalisation, Abwasser und so weiter, also in der technischen Ausstattung von Gebäuden ein Thema. Aber so umfassend, wie das heute eigentlich betrachtet werden sollte, hat man das vor gut 15 Jahren noch überhaupt nicht getan. Wo wir jetzt aber ja natürlich merken durch den Klimawandel, wir haben eben diese langen Dürreperioden in Gebieten, wo wir sie bislang nicht kannten. Wir haben diese Starkregenereignisse, wir haben Überschwemmungen im urbanen Raum. Wir sehen das Wasser aber auch an vielen Stellen teilweise überhaupt nicht. Ja, das plätschert auf unseren Boden, es verschwindet sofort im Gullideckel und dann ist das Wasser erstmal weg. Und da merken wir einfach, da muss man wirklich umdenken. Und zu diesem Umdenken haben wir einen Menschen gefunden, der sich da vehement für einsetzt, total engagiert, motiviert ist, auch wirklich mit kreativen, ja, schon auch Methoden da rangeht. Christine, vielleicht da nochmal an dich. Also wie sind wir darauf gekommen eigentlich?
Erstmal aus diesen eigenen Bildern, die wir gesehen haben, aber zunehmend auch in unseren Expertinnenkreisen immer von dieser blau-grünen Infrastruktur geredet wird und wir uns immer gefragt haben, was wird das denn jetzt und wie wollen die das denn mit den Technikern zusammenbringen? Aber wir merken, dass in der Fachwelt auch gerade, wenn wir an den VHW denken oder wenn wir an das DIFU denken, genau das Thema wassersensible Stadt jetzt wirklich als neue Herausforderung für Stadtentwicklung mit den jeweiligen Fachplanungen und den Techniken zur Ver- und Entsorgung des Wassers zusammendenken müssen. Und von daher haben wir uns dieses Thema angenommen, um einfach mal zu hören, was da gerade Stand der Dinge ist.
Ja, und von daher freuen wir uns jetzt sehr auf das Gespräch mit Andreas Gieger, der Leiter ist der Serviceorganisation der Zukunftsinitiative Klimawerk. Er hat jahrelang Erfahrung mit dem Thema Wasser in der Stadt. Er ist sehr engagiert dabei, eine interkommunale Lösung zu finden hier im Ruhrgebietsraum. Und er weiß eben, es gibt Lösungsansätze für jeden Einzelnen von uns, für Eigentümer, für aber auch die Kommunen.
Also was ich sehr spannend finde, ist, dass er betont, dass er kein Einzelkämpfer ist, sondern durch diese interkommunale Initiative mit dem Emscher Park oder Emscher Genossenschaft da arbeitet, aber er immer wieder auch das Gemeinwohl. Es ist unser gemeinsames Interesse, etwas für das Klima zu tun, etwas für unsere Städte zu tun. Und das ist ein Aspekt, den wir ja momentan in unseren Zeiten manchmal aus dem Auge verlieren, dass es uns allen gut tut und wir da jede und jeder für sich einen Beitrag leisten kann.
Genau, und zwar aktiv. Also deshalb auch der Titel, nicht nur drüber reden, sondern vor allem auch ins Handeln kommen. Und dazu gibt Herr Gieger uns jetzt sehr konkrete Beispiele und Anweisungen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann begrüßen wir ganz herzlich Andreas Gieger, der heute aus Süddeutschland zugeschaltet ist. Herr Gieger, wer sind Sie und was machen Sie eigentlich mit der Zukunftsinitiative Klimawerk?
Ja, hallo zusammen. Ich bin ganz klassisch als Bauingenieur gestartet, fand die Wasserwirtschaft immer total spannend, so von dem verschmutzten Wasser bis hin wieder zu dem klaren Wasser, was dann abgeleitet wird. Das hat mich gefesselt und ja, dann bin ich klassisch in Ingenieurbüros eingestiegen. Irgendwann habe ich gedacht, Mensch, willst du mal was ganz anderes machen? Bin zur Stadt Essen gewechselt und habe da den Fachbereich Wasserwirtschaft dann geleitet. Und da bin ich so zum ersten Mal auf die Zukunftsinitiative Klimawerk gestoßen. Und mich hat damals einfach fasziniert, dass ja so viele Akteure stadt- und fachbereichsübergreifend zusammen sich für ein Thema einsetzen. Und 2020 ist dann die Stelle ausgeschrieben worden, dass man jemanden gesucht hat für die Leitung einer sogenannten Serviceorganisation, also so der fachliche und soziale Hub in unserer Emscher-Region für dieses Thema, wo die Fäden zusammenlaufen können. Und weil das ja wirklich so ein Projekt war, wo ich gebrannt habe, habe ich gesagt, jo, da schmeiße ich mal meinen Hut in den Ring und bin es dann auch geworden. Und seitdem, ja, sind wir bei Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband aktiv, zusammen mit inzwischen 17 Kommunen aus der Emscher-Region und dem Lipperaum, um gemeinsam für wasserbewusste Städte uns einzusetzen, für Klimaresilienz, für Schwammstädte.
Bevor wir jetzt so richtig ins Thema steigen und unsere Zuhörerinnen auch aufklären, was blaue und grüne und Infrastruktur ist und wie das alles zusammenhängt, ganz kurz die Frage an Sie, was haben Sie denn heute schon so klimabewusst mit der Ressource Wasser gemacht? Haben Sie schon irgendwo bewusst gesagt, ich spare da was?
Ja, eher zufällig muss ich gestehen. Ich bin gerade auf der IFAD hier in München. Wir haben da auch einen Stand mit zusammen mit der DWA und stellen da unsere Klima-AR-App, die man auch im App Store findet, vor, um BürgerInnen ja das Thema Klimaanpassung auf ja recht einfachen Weg auch näher zu bringen. Und eigentlich sollte mein Hotelzimmer jetzt nochmal gereinigt werden und ich habe das im Kopf gehabt. Ich war letztens in einem Hotel, wo man eine Karte rausholen konnte und sagte, Mensch, muss wirklich jeden Tag, müssen die Handtücher gewechselt werden, muss überall drüber gewischt werden nach 24 Stunden Zeit und vielleicht 4 Stunden Aufenthalt oder so übers Schlafen hinaus. Und dann habe ich draußen Bescheid gesagt, habe ich gesagt, wissen Sie was, heute brauchen Sie mein Zimmer nicht sauber machen und damit habe ich, glaube ich, ein paar Liter Wasser gespart.
Ja, super. Können Sie uns noch kurz die Abkürzung erklären, die Sie gerade genannt haben von der Ausstellung und Ihrem Kooperationspartner oder was es war?
Ja, gerne. Also die IFAD ist eine Weltleitmesse für das Thema Abwasser, Wasser und Abfall hier in München. Die findet alle 2 Jahre statt. Ganz spannende Messe und wo natürlich auch das Thema wasserbewusste Stadtentwicklung mehr und mehr zu finden ist von Aussteller, die Gründächer präsentieren, Büros, die sich vorstellen, Software und so weiter. Also die Tools, die wir letztlich brauchen und Werkzeuge. Und die DWA, das ist der Verband in Deutschland der Wasserwirtschaft und der kümmert sich um Regelwerke, um Merkblätter, Stand der Technik, also gibt letztlich die Richtlinien vor, wie Anlagen gebaut werden. Also wie muss, ich sag mal, eine Versickerungsanlage gebaut werden, was muss da beachtet werden, welche Größe, welche Beschaffenheit, was darf man nicht machen. Letztlich alles, damit die Wasserwirtschaft in Deutschland gut funktioniert.
Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit, gerade wir Planenden, immer Wasser so im Blick gehabt nach dem Motto, ja gut, es muss versorgt werden mit Trinkwasser und Betriebswasser für Unternehmen und es muss entsorgt werden. Irgendwo muss es weg. Und das war lange Zeit, ja, das macht die Siedlungswirtschaft, das wird schon irgendwie laufen. Jetzt hat es einen ganz anderen Fokus bekommen, das Wasser, nämlich zu sagen, hoppla, wir müssen jetzt mal darüber denken, dass Wasser auch eine Bedrohung sein kann und gleichzeitig, weil es zu viel kommt mit viel Regen. Und andererseits brauchen wir wieder das Wasser, weil damit unsere Bäume nicht eingehen und unsere Parks nicht verdorren. Man redet jetzt so schön über die blau, grüne und graue Infrastruktur oder sogar über naturbasierte Lösungen. Können Sie uns mal kurz diese Begrifflichkeiten erklären?
Ja, mache ich gerne. Das sind jetzt schon ein breites Spektrum, was Sie ansprechen. Zoomen wir doch erstmal in den Klimawandel rein. Was macht das mit uns? Was macht das mit unseren Städten? In der Tat konnten wir viele Jahre, ich habe gerade die Regelwerke angesprochen, wie wir also Infrastruktur in Deutschland bauen, nach dem Stand der Regeln der Technik, nach gewissen Statistiken bauen. Und da ist man gut mitgefahren. Also das war auch ein Stück weit, ist deswegen das Wasser in Vergessenheit geraten, weil das ist so schnell unter die Erde gekommen, problemlos abgeführt in die Gewässer zur Kläranlage. Also es gab relativ selten Probleme, außer es gab mal eine Verstopfung. Und seit einigen Jahren, das ist jetzt schon länger, stellen wir eben fest, dass durch den Klimawandel, Sie haben es angesprochen, es seltener regnet. Wir haben manchmal ja lange Dürreperioden. Das hatten wir jetzt im Winter nicht. Es war genau wieder jetzt das Gegenteil. Plötzlich hatten hier im Ruhrgebiet alle nasse Keller, was man seit Jahren nicht hatte. Da sagt man, wie kann das denn passieren? Ja, weil es einfach viel zu viel geregnet hat. Aber es gibt auch Phasen, da regnet es 3 Monate gar nicht. So, und wenn es dann regnet, so kurz und heftig, und Sie haben das Ahrtal angesprochen, wenn sich dann so eine Gewitterzelle so auf einmal ja statisch an einer Stelle aufhält und nicht vorbeizieht, sondern es stundenlang aus Eimern schüttet. Das sind Situationen, die sind neu seit einigen Jahren und verstärken sich immer weiter durch den Klimawandel. Also wir haben da auch den Endzustand noch nicht erreicht. Das muss man sich einfach klar machen. Und jetzt plötzlich das Wasser, das Regenwasser auch ein Stück weit als Ressource zu verstehen, gleichzeitig als Gefahr, bedeutet, dass wir unsere Städte transformieren müssen. Und letztlich können wir ja immer ganz viel von der Natur lernen und deswegen der Begriff naturbasierte Lösung. Wir kommen mit technischen Lösungen, das sind Betonbecken oder Rohre, die haben immer eine Endlichkeit. Das ist immer eine Dimensionierung, wo ich sage, ja, so viel Wasser passt da rein oder durch. Und das, was wir eigentlich brauchen, ist diese Naturräume zu nutzen. Das heißt also, die Stadt als Schwamm auch wieder zu verstehen, zu sagen, wo können wir zwischenspeichern, wo kann das Wasser ins Erdreich versickern, damit eben nicht alles, und das ist ja auf schnellstem Weg, wenn wir versiegelt haben, das Wasser sich ganz schnell sammelt und irgendwo rein will. Und wenn es da nicht rein kann, dann sucht sich seinen Weg. Wenn das Gewässerbett nicht ausreicht, wenn es zu viele Schlangenlinien drin sind und das Wasser die Energie hat, dann schießt es einfach quer durchs Ahrtal und nimmt alles mit, was wir da haben. Und diese Sensibilisierung, die setzt jetzt mehr und mehr auch in der Gesellschaft ein. Wir sind ja eine Gesellschaft, die sehr in Zuständigkeiten denkt. Und jetzt fragen wir uns, wer ist eigentlich zuständig für dieses Thema? Da muss es doch ein Amt geben für Klimaanpassung, da muss es doch eine Behörde geben und die sollen sich mal drum kümmern. Und da kommen wir vielleicht gleich ja auch nochmal drauf, welche Schwierigkeiten da sind. Aber letztlich geht es darum, unsere Städte anders zu gestalten. Und deswegen der Begriff blau-grüne, graue Infrastruktur. Also blau steht für Wasser, grün für Pflanzen, Natur und grau für Oberflächen und Gebäude, die wir einfach brauchen, Flächennutzung. Also wir können jetzt nicht einfach unsere Städte wieder als Urwald zurückbauen. Wir wollen ja gut hier leben in unseren Städten. Aber mit der Natur zu leben, mit dem Wasser, das ist die Herausforderung, die wir jetzt vor uns haben, wo sich viele schon auf den Weg gemacht haben, wo aber auch viele Tücken mit verbunden sind, es tatsächlich dann umzusetzen.
Bei meiner Recherche habe ich gemerkt, dass diese Lösungen häufig interkommunal gesucht werden. Also ich denke mal, das Klimawerk jetzt hier im Emscher-Lippe-Raum ist da ein Beispiel. Es gibt aber auch andere Regionen, die gemeinsam versuchen, da Lösungen zu finden. Wieso ist das so, dass das nicht eine Stadt alleine lösen kann?
Ja, letztlich hält sich das Klima nicht an irgendwelche Grenzen. Also fangen wir mal bei Stadtgrenzen an, Gewässergrenzen, Grundstücksgrenzen, Immobiliengrenzen. Und es entsteht automatisch, man sagt, eine integrale Lösungsfindung, die man da anstreben muss. Und integral, sagt der Begriff ja schon, heißt, dass verschiedene Akteure aus verschiedenen Fachrichtungen das Ganze in die Hand nehmen müssen. Und es ist ja so, dass wir Menschen immer aus der Notwendigkeit, also in den deutschen Begriff steckt ja viel immer drin, also die Not, sich zu wenden. Wir sind ja relativ veränderungsresistent. Das kommt ja schon aus, ja, ich sag mal, den Zeiten, wo wir noch mit den Mammuts zusammengelebt haben. Ne, wer da von dem Pfad abkam, den hat der Löwe einfach gefressen oder der Tiger oder was auch immer. Das heißt also, wir Menschen haben gelernt, auf unsere Erfahrungen zu bauen, was funktioniert hat. Und naja, deswegen kommen wir eben an dieser Stelle jetzt alleine oft nicht weiter, weil das ist eine Herausforderung, die können wir nur gemeinsam lösen mit vielen Akteuren. Und die Notwendigkeit im Ruhrgebiet besteht eben darin, dass wir eine ganz hohe Versiegelungs- und Urbanisierungsdichte haben, den Wunsch auch weiter zu wachsen und gleichzeitig, wenn ich von der einen Straßenseite auf die andere gehe, in einer anderen Stadt bin. So. Und wenn wir uns jetzt dieses Schwammstadtbild nochmal hervorholen, ist das letztlich diese naturbasierten Lösungen auch ein gegenseitiges Helfen. Also die Maßnahme, die in der Nachbarstadt umgesetzt wird, die hilft mir ja auch, weil das Wasser ja in meine Stadt dann plötzlich reinfließt, aufgrund des Gefälles oder der Infrastruktur, der Rohre, die verlaufen. Und deswegen, und da kommen wir vom Emscher-Umbau, wo wir das eigentlich gelernt haben. Die Emscher durchfließt ja auch mehrere Städte und als die Entscheidung getroffen wurde, diesen offenen Abwasserkanal, das wird man ja heute im Leben nicht mehr so bauen, zurückzubauen, ein zweites System unter die Erde zu setzen, oben zu renaturieren, haben wir eigentlich gemerkt hier im Ruhrgebiet, dass ganz große Herausforderung, dass es da so sinnvoll ist, das gemeinsam anzugehen, weil wir voneinander, miteinander lernen können, weil wir uns gegenseitig unterstützen können. Und so ist es eben auch jetzt beim Thema Klimawandel, wo man sich zusammengetan hat mit einigen Städten, eben wohl wissend, dass wir nur so wahrscheinlich diese großen Herausforderungen gemeinsam lösen können.
Jetzt haben wir das ja in vielen Bereichen, dass wir sagen, wir müssen über den Tellerrand gucken. Wir reden bei Verwaltungshandeln immer über das Silo-Denken hinauskommen. Nun stelle ich mir gerade vor, wie Planende, sei es aus dem Stadtplanungsamt, Umweltamt, Grünflächenamt, Verkehrsamt und alles Leute, die sie brauchen, die treffen jetzt auf diese Techniker der blauen und grauen Infrastruktur. Also funktioniert das prima oder braucht das länger, um sich erstmal auf eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Denken und ein Ziel zu einigen?
Ja, es ist in der Tat eine der großen Herausforderungen, die Sie ansprechen, weil wir sind meistens aufgrund unseres Zuständigkeitsdenkens, was wir in unseren Rollen und Aufgaben, Funktionen, die wir so haben, unseren begrenzten Themengebieten, immer sehr auf uns fokussiert. Und die Herausforderung ist, dass wir auf der Inhaltsebene, dass es alles klar ist. Also wir wissen, wir müssen unsere Städte so umbauen und wir wissen eigentlich auch, wie. So, aber sobald wir dann einen Parkplatz wegstreichen wollen, auf einem Schulhof aktiv werden wollen, in einem Gewerbegebiet gerne mehrere Akteure zusammenbringen wollen, dann wird es plötzlich spannend, weil jeder nur seine Brille auf hat und jeder nur seine Perspektive. Und als Beispiel, ich hatte mal ein Gespräch mit Architekten und in der Siedlungswasserwirtschaft gibt es den Begriff Mischwasserentlastung. Das hat den Hintergrund, dass wir in einem Kanal Regenwasser und Schmutzwasser zusammen Richtung Kläranlage ableiten. Und wenn es zu stark regnet, dann haben diese Systeme so Notüberläufe, damit die nicht, damit nicht plötzlich da irgendwas, der Deckel nach oben schießt aufgrund des Drucks. Und das nennt man dann Entlastung, Mischwasserentlastung. Und da haben die gesagt, boah, ist doch super, Entlastungen sind doch toll. So. Also das war schon allein die Begrifflichkeit, wo man dann denkt, ach, guck mal, das ist so für uns so ganz normal und da wird es ganz anders auf einmal aufgefasst. Und dieses Übereinanderbringen der Sprachen, der ja, sag mal, auch der Arten, wie man zusammenarbeitet, der Partizipation, der Beteiligung. Das ist ja ein Punkt, den wir kaum gelernt haben in unseren Studiengängen. Wir sind ja rein auf die Fachlichkeit getrimmt, rein mein sektorales Denken. Und weil, wie eben angesprochen, diese Projekte integral sind und über einzelne EigentümerInnen hinweggehen, müssen plötzlich Menschen zusammenarbeiten, die es überhaupt nicht gelernt haben. Und da kann man sich vorstellen, dass es da zu vielen Missverständnissen kommt, dass es da zu Kämpfen kommt, Interessenskämpfen, zu fehlender Bereitschaft, sich mal in den anderen hineinzuversetzen, weil warum? Mir nützt es ja nichts. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir im Moment haben, wenn es darum geht, vom Reden zum Handeln zu kommen, also den Konjunktiv loszulassen und zu sagen, man könnte ja mal, man sollte doch mal mehr grün, wie schön wäre es, wenn wir mehr blau und so weiter.
Sie sprachen jetzt ganz kurz Eigentümerinnen und Eigentümer an. Und da wäre meine Frage, die Städte haben ja teilweise, gerade wenn sie hoch versiegelt sind, das Dilemma, dass sie eigentlich vielleicht bestehende versiegelte Fläche umnutzen wollen würden, aber nicht können, weil da eben Eigentümer hinterstecken, die sie vielleicht nicht bewegt bekommen, dazu etwas zu verändern. Und gleichzeitig müssen sie dann aber auch an Grünflächen ran, um vielleicht die Stadt überhaupt noch in Stellen weiterentwickeln zu können. Welche Anreize können denn Städte geben, um auch Eigentümer dazu zu bewegen, dass es Sinn macht, dann eben schon versiegelte Bereiche vielleicht zu verändern, freizulegen, anders zu nutzen? Ich denke, da werden ja Methoden bekannt sein, oder? Haben Sie Beispiele dafür?
Ja, wir sind natürlich auch geprägt von vielen Vorurteilen gegenüber naturbasierten Maßnahmen. Und es geht letztlich darum, diesen Mehrfachnutzen und diesen Multinutzen, den diese Maßnahmen, diese naturbasierten Maßnahmen haben, auch zu erkennen und in die Köpfe der Menschen zu bringen. Also zu sagen, nur, das ist so ein bisschen das Ubuntu-Prinzip, wenn es dem anderen besser geht, geht es mir auch besser. Also wenn der andere erfolgreicher ist, sind wir auch erfolgreicher. Haben wir attraktivere Lebensräume. Und diese Mehrfachnutzen, die naturbasierte Lösung, ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf, da kann man auch nach googeln. Das fängt doch schon damit an, das haben wir gerade angesprochen, das Thema Schwammstadt. Also ich habe eine höhere Resilienz gegenüber Starkregen. Wenn ich mehr Grün habe, stärke ich auch die Biodiversität. Natürlich auch vielleicht die Mücke, die eine oder andere, die in dem Teich entsteht. Aber auch die Natur hat doch Nahrungsketten erschaffen, die sich ausgleichend wirken. Das heißt, da werden mehr Froscheier gelegt und mehr Frösche fressen wieder mehr Mücken. Also die Natur regelt das eigentlich schon gut für sich, wenn wir nicht ständig da eingreifen würden und das begrenzen würden. Das heißt also, das Thema Luftreinhaltung, Feinstaubbindung, das Thema also gesundheitsförderliche Stadtentwicklung steckt da ja mit drin. Das Thema Soziales, also jemanden mal zu treffen, wenn man sich unter diesen schattigen Baum setzt. Das sind jetzt mal ein paar Nutzen, die ich aufgezählt habe. Und die sind dem einen oder anderen aber gar nicht bekannt, weil er eben nur in seinen Sektor denkt. Und deswegen sind wir jetzt seit langem mit der Zukunftsinitiative Klimawerk auch unterwegs und versuchen, das in den Köpfen der Menschen zu verändern. Deswegen die angesprochene Klima-AR-App, wo wir auch heute jetzt auf der Messe, der anfangs genannten Messe, vertreten sind. Dass man ja letztlich mal sein Tablet nehmen kann oder sein Handy und sagt, wie sieht eigentlich mein Haus mit einer Dachbegrünung aus? Wie sieht eigentlich der Baum vor meinem Haus aus? Wie funktioniert eigentlich eine Regenwassernutzung? Was brauche ich da für Elemente? Was habe ich da für Nutzen? Sie haben danach gefragt, das Thema Gebühreneinsparung kann man ja auch, also der monetäre Nutzen spielt ja auch damit eine Rolle. Und jetzt kommen wir, ich finde, zu dem meiner Meinung nach auch wichtigsten Aspekt ist, lassen Sie uns doch mehr Verantwortung gemeinsam übernehmen. Es kann doch nicht sein, dass wir Verantwortung immer jemand anders zuteilen und sagen, ja, da muss sich doch jetzt die Stadt drum kümmern, ich zahle doch Entwässerungsgebühren oder da muss sich doch der Gewerbebetrieb drum kümmern, das ist doch seine Fläche. Nein, es geht darum, dass jeder einen kleinen Baustein liefert, den er liefern kann, den er liefern möchte. Und in Summe dieser vielen kleinen und großen Bausteine schaffen wir dann plötzlich die Transformation. Und auch die Wirkung, die ich eben angesprochen habe, also diesen Nutzen.
Jetzt kann man natürlich bei Neubaugebieten oder bei Umgestaltung, bei Sanierungsmaßnahmen einige von Ihren Maßnahmen, von denen wir nachher noch ein paar von Ihnen gerne hören würden, sicherlich umsetzen. Ich habe mich nur gefragt, wenn wir jetzt in die Städte mehr grüne Infrastruktur und blaue reinbringen wollen, haben wir dafür überhaupt noch Platz? Wie gelingt das denn im Bestand? Also im ländlichen Raum ist vielleicht auch noch mal einfacher, aber wie kriegen wir das wirklich, ne, in Hinblick auch auf die Eigentümersituation etc., das wirklich hin? Haben Sie da eine Idee?
Also das ist in der Tat eine sehr große Herausforderung. Wenn wir Neubaugebiete erschließen, und ich hoffe, auch über diesen Podcast, der eine oder andere schreibt sich ein Stück weit so mit, sollte man definitiv anders planen und bauen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, weil wir jetzt einen Erkenntnisgewinn gemacht haben dass eben die Bauweise, ob jetzt der Infrastruktur oder aber auch der Gebäude und Flächen, eben nicht mehr wie vor 20 Jahren erfolgen kann, sondern wir anders bauen müssen und auch können. Es gibt mittlerweile andere Materialien, Oberflächen, die versickerungsfähig sind, die der Umgang mit Regenwasser zu speichern, zu nutzen, das sind alles die Aspekte, die wir da mitdenken müssen. Und es ist ja so, dass wir immer sehr exklusiv unterwegs sind auf Flächen. Also wenn es ein Parkplatz ist, ist es ein Parkplatz und sonst nichts. Wenn es eine Baumscheibe ist, ist es eine Baumscheibe und sonst nichts. Und das mal weitergedacht. Und letztlich müssen wir lernen, diese multifunktionale Flächennutzung auch stärker zu etablieren. Und auch die Bereitschaft, mit dem Wasser leben zu wollen. Ich war mal in Thailand und das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Da war ich in einem Restaurant und dann hat es draußen, da sind ja häufiger Gewitter, geschüttet ohne Ende. Und plötzlich wurde es ein bisschen unruhig, da wurde irgendwas geräumt, aber ich habe mich dann nicht gefragt. Und auf einmal schwappte so Wasser in dieses Restaurant rein. Und dann haben alle die Füße hochgenommen und haben ganz entspannt weitergegessen. Und eine halbe Stunde später, das Wasser ist wieder abgeflossen, kam dann einer, hat mich ein bisschen zur Seite geschoben, hat so dann durchgeflitscht. So, das heißt, die planen einfach ein, dass ab und zu Wasser ins Restaurant läuft. Die haben das so gebaut. Und ich finde diesen Komfort-Gedanken, den wir teilweise auch haben und dieses Exklusive, das müssen wir auch ein Stück weit ablegen. Das heißt also, wenn ich eine multifunktionale Fläche habe und ich da sonst Fußball spielen kann oder liegen kann, aber nach einem Gewitterregen da mal 2 Tage Wasser drin steht, bis es versickert ist, oder ich ja eine Parkplatzfläche habe, wo vielleicht auch mal, und das kann man ja alles auch dimensionieren, vielleicht mal 5 bis 10 Zentimeter Wasser temporär stehen, dann sind das so Elemente, wo wir uns jetzt öffnen müssen, wo Kinder auch lernen müssen, mit Wasser zu leben. Ich spreche da mal auch für die da tiefer drin sind, auch mal einen kritischen Punkt an. Die Definition in der Technik ist, dass Regenwasser gleich Abwasser ist. Ne? Also das wird abgeführt. Um abwassertechnische Anlagen muss ich einen Zaun bauen. So ist es per Definition. Das heißt also, man schränkt sich damit und macht es eigentlich unmöglich, ich sag mal, einen Wasserlauf durch eine Innenstadt zu führen, als Regenwasser temporär genutzt, zu sagen, wir drücken das mal nicht unter der Erde, sondern wir lassen es mal ganz gezielt über die Oberfläche ablaufen, da müsste man eigentlich einen Zaun drum bauen. So, also wir bauen ja auch nicht um jedes Gewässer einen Zaun. Ja, da passieren auch Unglücke, das ist tragisch, aber das verhindert im Moment, warum wir mehr multifunktional die Flächen bauen. Das heißt also, hier sich zu öffnen, weil wir einfach begrenzte Handlungsmöglichkeiten haben. Wir haben im Ruhrgebiet viel auch die Altlastenproblematik. Wir können gar nicht überall versickern. So, und da es möglich zu machen, das Wasser vielleicht über 3 weitere Grundstücke einen Ort fließen zu lassen, wo das Wasser dann ordentlich versickern kann und sicher. Das sind so Ansätze, die wir auch mit dem Klimawerk verfolgen. Wir haben das Projekt Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Ansonsten kann man da auch nach googeln. Und da finde ich so faszinierend, dass jetzt 4 Wohnungsbaugesellschaften an einem großen Raum arbeiten, um gebündelt Maßnahmen gemeinsam umzusetzen und wo die sich gegenseitig erlauben, dass das Wasser von der Nachbarfläche über die Fläche des anderen in ja, das nächstgelegene Gewässer geführt wird. Also dieses Öffnen auch zu kooperieren und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und eben wieder nicht nur an sich und seine Vorteile zu denken, sondern zu sagen, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe und wenn es unschädlich passiert, erlaube ich auch, dass Wasser über mein Grundstück abgeführt wird, weil ansonsten der, diejenige gar keine Möglichkeit hat, im Bestand was zu machen. So, und letztlich glaube ich, haben wir ein extrem hohes Potenzial, erstmal mit, so man sagt ja immer, low-hanging fruits, also mit Maßnahmen, die wir relativ einfach umsetzen können. Wir brauchen gar nicht über eine ganze Stadt nachzudenken, wie wir die jetzt wasserbewusst umbauen, sondern lassen Sie uns doch an den Stellen anfangen, wo es relativ einfach möglich ist und wo man dann auch sieht und versteht, dass es funktioniert und dass es gar nicht schlimm ist, dass im Winter keine Schlittschuhbahn entsteht, weil man das Wasser eben oberflächlich ableitet, sondern dass sich das alles regelt und dass man auch gut damit leben kann. Und wir haben viele Best-Praxis-Beispiele. Aber es ist natürlich ein Thema, was sehr schleichend ist und man eigentlich nur dann in die Notwendigkeit des Handelns kommt, wenn wir plötzlich Wasser im Keller haben oder wenn plötzlich, ja, ich sag mal, kein Wasser aus dem Wasserhahn kommt. So, dann wird man auf einmal aktiv und denkt, oh, jetzt müssen wir irgendwas machen. Solange wir es uns gut geht, lassen wir es laufen. Und deswegen auch so, ich finde toll, dass Sie über dieses Medium auch diese Thematik aufgreifen, dass alle sich bewusst machen, ich muss meinen Beitrag dazu leisten, egal ob ich in einer Mietswohnung wohne, wo ich zumindest vielleicht, ja, ich sag mal, erdulde oder auch ertrage, dass da demnächst ein Baum vor meinem Küchenfenster steht oder vielleicht sogar Eigentümerin bin, wo ich sage, ja, komm, ich investiere das Geld jetzt mal oder ich nutze diese Fläche, ich lasse sie jetzt vielleicht auch mal ungemäht, ich mache da eine Mulde rein. So, und mit diesen vielen kleinen Bausteinen, aber das funktioniert natürlich erst, wenn man es verstanden hat und dass man vielleicht auch den Nutzen verstanden hat. Und ja, deswegen sprechen wir da jetzt drüber.
Wenn wir noch mal kurz bei den Städten bleiben und mal so ein bisschen den Blick noch in diese Innenstädte werfen, die hoch verdichtet sind, stark versiegelt sind. Jetzt hatten Sie ein Beispiel genannt mit dem Offenlegen von Bächen. Die Kollegin sitzt in Freiburg, da kennt man die Freiburger Bächle. Und auch die Bächleboote dazu, das ist ja total schön auch. Das ist ja auch eine Qualität in der Innenstadt. Ich weiß auch aus Ruhrgebietsstädten, die darüber nachdenken, eben auch Bachläufe, die im Moment unterirdisch geführt werden, auch wieder freizulegen. Habe ich Sie richtig verstanden, dass man dazu aber die Gesetzesgrundlage ändern müsste, um das zu ermöglichen?
Nein, da sind wir jetzt in dem Bereich Gewässerentwicklung. Gewässerstatus hat andere Eigenschaften. Da sind wir im natürlichen Bereich. Das, was ich angesprochen habe, war das Thema Regenwasser
Okay.
als Schmutzwasser, als Abwasser zu definieren. Also das heißt, die Hinführung zu dem Gewässer. Da sind wir wiederum bei dem Punkt, da müsste man eigentlich einen Zaun drum machen, bis es dann im Gewässer ist und den natürlichen Zustand erreicht hat. Und da müsste man in der Tat nochmal gesetzlich nachschärfen.
Und welche weiteren Maßnahmen, Möglichkeiten hätten denn Städte, um an solchen Stellen jetzt neben dieser Offenlegung und wasserführenden Läufen in den Innenstädten, was können Sie noch tun, damit eben Bäume nicht verdorren, sage ich mal, auch in diesen Hitzeperioden oder ja, damit es sich überhaupt nicht so aufheizt, auch für die Aufenthaltsqualität der Menschen. Also was sind denn da so sehr praktische Möglichkeiten?
Die Herausforderung der einzelnen Kommunen und Stadtverwaltungen sind natürlich, dass sie teilweise gar nicht über die Flächen verfügen und damit auch wieder dieses Anliegen, ne, jemand anders, da sind wir schnell auf der Appellebene, könnten Sie nicht auch mal einen Baum vor Ihr Geschäft pflanzen oder so und der Geschäftsinhaber sagt, ja, den muss ich ja da pflegen, ist eh schon knapp mit dem Umsatz, das kann ich mir nicht leisten. So, das heißt also, einmal muss man sich auch klar machen, dass die Städte irgendwo begrenzt sind in ihren Möglichkeiten. Und gleichzeitig die Möglichkeiten haben, Dinge festzulegen, zum Beispiel über Bebauungspläne, über Satzungen, wenn Veränderungen anstehen, die dann auch ein Stück weit anders zu gestalten. Und letztlich muss man sich doch eigentlich klar machen, dass wir, wenn wir Urlaub machen wollen, in der Regel aus unseren Wohngebieten raus müssen, weil die einfach nicht schön genug sind. Die sind sehr funktionell, das funktioniert auch alles, aber wenn wir Erholung haben wollen, wenn es uns gut gehen soll, dann müssen wir raus. Und ich glaube, sich dieses Bild vor Augen zu halten und wenn Sie mal, ich sitze jetzt hier vor mir ist eine Dachbegrünung. Ich gucke jetzt raus und denke mir, ach, das ist aber schön, da fühle ich mich wohl hier, wenn ich aus dem Fenster schaue. Das heißt also, über unterschiedlichste Maßnahmen die wir dann wieder auch zusammen uns überlegen. Also wir müssen ja auch gucken, wie attraktiv bleiben unsere Innenstädte. Das ist jetzt so ein bisschen ein anderes Thema. Aber naja, wenn das ein Glutofen ist im Sommer, dann bestelle ich doch lieber irgendwie online mir die Sachen oder suche mir vielleicht eine Stadt aus, die es schon geschafft hat. Das heißt also, um zukunftsfähig und attraktiv zu bleiben, müssen wir handeln. Und hier braucht es einfach auch eine Thematisierung, also die Menschen einzuladen, Akteure zu gewinnen, das, was wir auch in dem Klimawerk ja machen, zu sagen, was ist dein Beitrag für eine attraktive Innenstadt? Was ist dein Beitrag für eine blaugrüne Innenstadt? Und da sind wir wieder bei diesem Riesenhebel. Wenn es eine Stadtverwaltung machen sollte, dann funktioniert es nicht. Bleiben wir mal beim Thema, Sie haben nach konkreten Beispielen gefragt, das Thema Baumregulen. Das ist ja jetzt über die letzten Jahre gekommen. Das ist quasi ein ganz normaler Baum, der auch klimaresilienter ist. Und darunter baut man ein Unterbau, wo Wasser zwischengespeichert werden kann. Da kommt ein Substrat rein und damit schafft man es, ja, ein Stück weit die Kanalisation zu entlasten, weil sich dieses Substrat dann auflädt mit Wasser, es zwischenspeichert und es den Baum damit länger bereitstellen kann. So, und ein Commitment zu schaffen, zu sagen, wir bauen jetzt nur noch in unserer Stadt Baumregulen. Das wäre zum Beispiel ganz konkret etwas, was Kommunen angehen könnten. Natürlich kostet der Baum dann vielleicht 10.000 Euro mehr, je nach Größe und aber das ist viel nachhaltiger, weil wir an anderer Stelle ja jetzt feststellen, dass nach Dürreperioden man, und jetzt bin ich kein Baumwissenschaftler, aber die Jungbäume, die bringen noch gar nicht so viel für unser Klima. Die viele Jahre stehen, die groß gewachsen sind, die können auf einmal diese ausgleichende Wirkung und naturbasierte Maßnahmen ist auch wie eine natürliche Klimaanlage. Das hatte ich gerade gar nicht erwähnt. Also das Runterkühlen unserer Städte. Jeder, der aus der Dusche kommt, der kennt das so. Man kommt aus der Dusche und denkt, oh, ist aber kalt jetzt gerade hier draußen. Das ist die Verdunstungskühlung auf unserer Haut. Also da, das, diesen Effekt, den können wir durch mehr Grün und Wasser in unseren Städten bekommen. Und hier zu sagen, okay, wir in unserer Stadt, wir bauen jetzt nur noch diese Baumregulen, weil das viel nachhaltiger ist. Und wir laden alle ein, mitzumachen. Vielleicht zwingen wir den einen oder anderen auch durch über eine Satzung. Aber das sind so Ansatzpunkte, um wirklich dann auch vom Reden zum Handeln zu kommen.
Jetzt haben Sie aber auch schon zugegeben, das kostet nicht nur alles Zeit, sondern das kostet auch Geld. Und die Kommunen sind ja unterschiedlich unterwegs mit ihren Haushalten. Gibt es da von Seiten der Bundesregierung, also gibt es Fördermittel? Läuft da was, um zu sagen, wir gucken jetzt, dass wir bis 2040 eine wassersensible Stadt sind? Also gibt es da so ein bisschen Druck, denn den haben wir ja eigentlich, weil wir wissen, es bleibt einfach immer warm die Jahre und wir brauchen das Wasser. Also gibt es da leichte politische Druckmittel oder man nennt es auch freundlicher Förderprogramme, um die Städte dahin zu bewegen.
Ja, grundsätzlich stelle ich mal die Gegenfrage, was kostet uns denn nicht handeln? So, wir bleiben mal bei dem tragischen Beispiel der A. Auch es ist ja jetzt zu interessant zu sehen, welche Entwicklungen da jetzt passieren und auch wie wir da wieder mit unseren, ja, ich sag mal, entwickelten Systemen, ne? Also ich habe ein Haus und meine Versicherung zahlt nur, wenn das Haus an derselben Stelle wieder aufgebaut wird. So, also da kommen wir ja genau an die spannenden Punkte. Und meiner Meinung nach ist das Geld sicher ein Faktor. Und wir haben das mal ausgewertet. Es gab über 100 Förderprogramme zum Thema Wasser, Umgang mit Wasser, Wasserbusse, Stadtentwicklung, von zinslosen Darlehen bis echten, ja, ich sag mal, Bereitstellung oder von Fördermitteln. Und letztlich glaube ich, müssen wir das einfach als Gemeinschaftsaufgabe sehen, die auch Geld kostet, aber das Nichthandeln würde hinten raus teurer werden. Also unsere Innenstädte, sagen wir mal, würden ausbluten. Wir haben diese höheren Schäden, die entstehen. Und irgendwie indirekt zahlen wir es doch dann doch über die Versicherung oder über eigene, wenn keine Versicherung das mehr bezahlen will, über eigenes Portemonnaie. Das heißt also, das als Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen, als Transformationsaufgabe, das ist jetzt auch unsere gesellschaftliche Aufgabe. Und da muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Auch die Politik muss entsprechende Töpfe bereitstellen, weil der eine oder andere es sich vielleicht auch gar nicht leisten kann, und es vielleicht auch gar nicht seine Aufgabe ist. Und deswegen bin ich froh, dass wir auch in diesem Konstrukt jetzt arbeiten können bei Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband, wo wir einmal einen hauseigenen Fördertopf haben, der nennt sich Zukunftsvereinbarung Regenwasser, wo wir privaten, gewerblichen, städtischen Stellen ja pro Fläche Quadratmeter einen Geldbetrag bereitstellen können, dass wir das Förderprogramm Klimaresiliente Region vom Land bekommen haben, dass wir also die Handlungsmöglichkeiten haben. Und das ist der zweite Faktor, den wir unbedingt brauchen. Ohne Moos nichts los, hat meine Oma immer gesagt. Ne? Also ja, das Geld muss da sein, aber ehrlich, mein Eindruck ist, es scheitert im Moment nicht am Geld, sondern es scheitert daran, dass wir nicht in der Lage sind, ordentlich zusammenzuarbeiten, dass wir in unseren Systemen gefangen sind. Ich komme noch mal auf das Beispiel Zuständigkeiten zurück. Wir kleben an unseren Zuständigkeiten, an unserer Perspektive und wir müssen uns davon lösen. Wir müssen zusammenarbeiten und wir schwenken mal zurück. Das ist eine ganz spannende Entwicklung. Wir nennen das bei uns das Arbeiten. Also stellen Sie sich vor, Zusammenarbeit wäre ein Betriebssystem, so wie man es von seinem Rechner auch kennt. So, dann gibt es dieses Betriebssystem, damit was passiert. Und das Betriebssystem, dieses hierarchische Arbeiten, das kommt ja aus der Industrialisierung, dem Krieg. Da brauchten wir ganz viele Menschen, die in möglichst guter Qualität das Gleiche gemacht haben. Und so waren unsere Systeme aufgebaut. Das heißt, hierarchisch absichern, genaue Zuteilung von Aufgaben. Wer sich, ne, was anderes überlegt hat, der wurde gesagt, du hast viel zu viel Zeit, du sollst doch nur hier zusammenschrauben, mach einfach deinen Job ordentlich. Das hat sich bis in unsere Schulen ja rein bewegt. Also, das ist ein ganz anderes Thema. Aber unsere Schulen sind ja heute noch so aufgestellt, wie wir eigentlich früher gearbeitet haben. So, da waren wir sehr produktorientiert. Dann kam der Faktor Mensch dazu. Das heißt also, irgendwann wurde gesagt, ich hätte nicht nur eine gelbe Schraube und eine rote, ich hätte auch eine grüne und ich hätte eine mit einem eckigen Kopf. Und plötzlich dachte man, Mensch, da müssen wir jetzt agiler arbeiten, da müssen wir ja die Kundenwünsche mit reinnehmen. So, das war das zweite Betriebssystem, was entstanden ist. Das findet man ja auch, die Agilität, das agile Arbeiten. Das Problem ist, dass wir nur mit agilem Arbeiten die Herausforderung wasserbewusste Stadtentwicklung auch nicht hinkriegen, weil es viel zu komplex ist, weil viel zu viele Akteure dabei sind. Und deswegen arbeiten wir in unserer Organisation, der Serviceorganisation bei Emscher Genossenschaft Lippe-Verband, eben nach dem sogenannten dritten Betriebssystem. Wir nennen das auch Joint Venture-Prinzip. Das heißt, jeder leistet seinen Beitrag, damit das große Ganze entstehen kann. Und nur wenn jeder sein Bestes gibt, entsteht das große Ganze. Wenn jeder sagt, warum es nicht funktioniert, jetzt springen wir wieder zum ersten Betriebssystem, aus der Zuständigkeit kann Ihnen jeder sagen, warum es nicht geht und welches Gesetz noch geändert werden muss und insgesamt das sowieso keine gute Idee ist. So, das heißt also, die Transformation unserer Gesellschaft und Arbeitsweisen spiegelt sich auch im Thema der Klimafolgenanpassung wider. Wir haben das bei Corona erlebt. Was haben wir uns da einen abgebrochen? So, das heißt also, dieses gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für ein großes Thema und zu sagen, ich liefere dir das und du lieferst das und zusammen schaffen wir das. Und die Städte, wir sehen das ja, wir arbeiten mit unterschiedlichen Städten zusammen, die sich gelöst haben von dem ersten Betriebssystem, diesem klar hierarchischen, was durchaus seine Berechtigung hat. Also Aufgaben, die sich wiederholen, die eine hohe Qualität haben, da müssen wir im ersten Betriebssystem, da ist die Hierarchie Gold wert. Da können wir uns drauf verlassen. Eine untere Wasserbehörde darf nicht agil arbeiten. Die muss die Gesetze so. Aber wenn es darum geht, neue Wege zu gehen, kreativ zu arbeiten, dann müssen wir anders miteinander arbeiten. Und man sieht ganz klar Stadtverwaltungen, die sich dem öffnen, die bereit sind, über ihre Fachbereichsgrenzen hinweg zu arbeiten. Da entsteht plötzlich was. Und dann entstehen diese Projekte. Dann entstehen diese Projekte im Bestand mit all den Schwierigkeiten, die wir haben. Weil dann gesagt wird, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Wir probieren das einfach mal. Und ich unterstütze das.
Jetzt reden Sie ja sehr viel über diesen Mut, den diese Städte da haben müssen. Und wir sind gerade leider in den Zeiten, wo die Leute nicht so mutig sind, sondern eher im Hinblick auf Klima eher angstbezogen, ängstlich sind und manche auch den Kopf in den Sand stecken. Also da ist, sehe ich so ein Dilemma, wie kriegen wir das hin, dass die Leute dieses Gemeinwohl, Klima, unsere Umwelt dann so auch erkennen und bereit sind, da mitzumachen. Sind wir bei unserem Klientel, was Fee und ich häufig bedienen, nämlich wir dürfen öffentliche Veranstaltungen machen und Öffentlichkeitsbeteiligung. Das kommt ja jetzt bei Ihnen noch hinzu. Sie reißen ja nicht einfach eine Straße auf, um zu sagen, wir legen den Bach jetzt wieder frei oder wir schaffen hier jetzt mal einen Park. Da gibt es ja auch immer Nachbarschaftskonflikte. Also ist es in Ihren Projekten auch so, dass Sie die Partizipation der Anwohnerschaft, nicht jetzt nur der Macher, sondern auch der Betroffenen, mitorganisieren und auch in diesen Projekten mitbedenken?
Ja, da wir sind jetzt auf vielen Ebenen unterwegs. Ich versuche mal so ein paar Beispiele zu nennen. In dem Projekt Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft ist, das ist zum Beispiel auch sehr bemerkenswert, dass wir dieses Förderprogramm als Emscher Genossenschaft Lippe-Verband, VertreterInnen aus Kommunen, aus drei Städten waren dabei, plus Land NRW, gemeinsam entwickelt haben. Da fängt es ja, wir haben vorhin noch mal drüber gesprochen, was muss eigentlich die Politik, der Bund bereitstellen. Auch da arbeitet man wieder klassisch zusammen. Da ist einer zuständig, ein Förderprogramm aufzulegen und der macht es fertig, gibt es in die Welt und wundert sich, warum es nicht abgerufen wird. So, da denke ich mir doch, ja, dann red doch mal mit uns vorher und frag mich mal, was brauchst du eigentlich oder wie kann ich dich unterstützen? Wie kann es dir gelingen? Nee, das wird dann fertig gemacht und dann ist man ganz enttäuscht. Das war doch so toll, warum es keiner abruft. Und das haben wir im CRIS-Programm abgekürzt, Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft, eben geschafft, gemeinsam dieses Förderprogramm aufzulegen. Und jetzt hat es die Trägerschaft. Das heißt also, das Förderprogramm sieht vor, eben nicht mit der Gießkanne so quer. Das bezieht sich übrigens auf den gesamten RVR-Raum mit 53 Kommunen. Wir haben Finanzmittel von 250 Millionen Euro bis 2030, 2033, Restlaufzeit dann. Und gemeinsam das Förderprogramm stellvertretend für die vielen anderen Kommunen auf den Weg zu bringen, hat natürlich den Effekt, dass es ein Förderprogramm von uns allen ist und wir alle auch jetzt dafür sorgen wollen, dass es erfolgreich wird. Das heißt also, es entstehen jetzt ganz viele Betrachtungsräume, weil eben die Menschen mitmachen wollen und können und wir wahrscheinlich viel zu wenig Geld haben, obwohl die Zahl sich ja schon riesig anhört und jeder denkt, wie willst du denn so viel Geld ausgeben? Und in diesen einzelnen Räumen, da gibt es jetzt auch immer die Prämisse, die Akteure mitzunehmen. Also da konnten wir auch Förderungen für bekommen, für die Öffentlichkeitsarbeit. Und da geht es jetzt eben darum, den Menschen zu erklären, was passiert denn da eigentlich und welchen Nutzen hast du davon? Und selbst wenn du Nachteile hast, warum macht es Sinn, diese Nachteile für dich vielleicht in Kauf zu nehmen und nicht immer zu sagen, ich bin vorne und der Rest interessiert mich nicht. Und da nehmen wir die Menschen ganz eng mit. Wir sind beim Thema Umweltbildung unterwegs. Wir haben ja von Emscher Genossenschaft Lippe-Verband auch die blauen Klassenzimmer, also Orte, wo wir uns treffen können und wo wir zeigen können, worum geht's jetzt eigentlich und den Menschen das erklären können. Ich kann mich ja auch nicht beschweren, wenn jemand davon nicht weiß, weil er sich naturgemäß wenig damit beschäftigt, dass ich mich wundere, dass er dann plötzlich so ablehnend ist. Und ja, es wird immer Menschen geben, denen es auch nicht gefällt und wo wir auch immer Menschen haben, die wir nicht gewinnen können. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir damit umgehen. Aber den Gros der Menschen mitzunehmen, ist eine Erfolgsprämisse. Wenn wir das verpassen, dann können wir auch sein lassen. Weil dann arbeiten wir nur gegen Widerstände. Und darin sind wir geübt. Ne? Jede Veränderung, wir wissen genau, warum es nicht funktioniert. Und das weiß selbst der Bürger, der einem sagt, einem die Bürgerin, warum es nicht funktioniert. So, und dieses Thema mal speziell auf das Projekt, aber auch darüber hinaus, und so versteht sich auch das Netzwerk der Zukunftsinitiative Klimawerk, für dieses Thema zu sensibilisieren. Also Projekte aufzulegen, die ja ein Stück weit das den Menschen näher bringen. Sie hatten nach Projekten gefragt. Es gibt das Gießkannenheldinnen-Projekt, kann man auch googeln nach. Da stellen wir so ein Kubikmeter Container auf, die wir so mit so einem Regenwasserdieb ans Fallrohr da dran machen. Und dann wird Regenwasser gesammelt und die stehen teilweise im öffentlichen Raum. Manche Private stellen das auch bereit. So denkt man, ja komm, ein Kubikmeter. Ich meine, wir haben jetzt schon mehr als 500 dieser Tanks aufgestellt. Und es ist so toll zu sehen, dass man sich plötzlich mit dem Thema Regenwasser auseinandersetzt. Es bilden sich Gießgemeinschaften. Da wird sich dann am Dienstagabend um 18 Uhr an der Tonne verabredet. Jeder macht seine Gießkanne voll und dann dackelt man los und gießt das Straßengrün oder sein eigenes. Also das sind doch genau die Effekte. Und dann hat man auch verstanden, worauf es ankommt. Wir sind ja und sagen, ja, den Straßenbaum, da kann ja die Stadt hier, die kann ja da, das ist ja ein städtischer Baum. Nee, auch zu sagen, ich sorge dafür, dass mein Straßenbaum vor meinem Haus erhalten bleibt. Das sind die Aspekte, wo wir die Menschen mitnehmen. Wir sind auf vielen Veranstaltungen. Wir hatten letztes Jahr eine sogenannte Klimainsel. Das war so ein grünes Klassenzimmer, so ein grünes Zimmer, was wir dann auf Marktplätze gestellt haben, wo wir mit den Menschen ins Gespräch gekommen sind. Wir werden das zu IGA auch in ähnlicher Form machen. Das ist ja auch ein Schaufenster der Region, die internationale Gartenausstellung 2027, die im Ruhrgebiet stattfindet. So, um ja eher zufällig auf dieses Thema zu stoßen und gleichzeitig dann zu merken, wie ernst die Lage eigentlich ist und was ich machen kann. Und wir haben jetzt dieses Modell der Baumrigole eben auf der IFAB mit der App, die ich jetzt gerade schon erwähnt habe, so das auf die Marktplätze zu stellen, die Menschen zum Nachdenken anzuregen. So, das ist auch, was sich dieses Netzwerk auf die Fahne geschrieben hat und wo wir hoffen, dass mehr und mehr Menschen ja dieses Verständnis, warum wir das machen wollen und warum das wichtig ist, erlangen. Denn nur dann werden wir es schaffen. Ansonsten, ich sag mal, die paar Maßnahmen, da kann man auch irgendwann wahrscheinlich aufgeben. Und da muss man eben zu dem Punkt warten, wo die Notwendigkeit wieder so groß ist, dass alle sagen, jetzt müssen wir aber mal handeln. Und eigentlich ist es doch viel klüger, vorher zu handeln. Und dafür setzt sich das Netzwerk ein. Und ja, das von Internetseite. Wir haben das hauseigene Förderprogramm 10.000 grüne Dächer zum Beispiel, kann man auch nachgoogeln, wo wir ganz niederschwellig den Menschen anbieten, begrün doch dein Dach und du kriegst 50 Euro den Quadratmeter und du musst uns nur ein Foto vorher und nachher schicken und ansonsten nicht 30 Seiten Förderantrag ausfüllen. Und so versuchen wir aus einem Mix an ja Angeboten, die wir machen, letztlich BürgerInnen zu bewegen, einmal auf das Thema zu kommen, sich damit auseinanderzusetzen und dann in die Umsetzung von Maßnahmen zu kommen.
Vielleicht noch, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen, Sie haben jetzt mehrfach die App benannt, die Sie gerade da vorstellen. Können Sie uns da noch ganz kurz einen Einblick geben, an wen ist die gerichtet, was kann die App und warum sollte man sie sich vielleicht installieren und nutzen?
Ja, also letztlich ist es ja ein Stück weit der Digitalisierung, auch diese Medien zu nutzen. Auch die Frage ist ja, wie kommen wir an die Menschen? Das Zentrum hatte Nachhaltigkeitswochen und da hat man, sollte ich da einen Vortrag über Möglichkeiten für BürgerInnen und so. Und da saß keiner, die hat 50 Stühle hingestellt und kein Mensch hat sich das angehört. Das war für mich eine ganz skurrile Situation, weil ich dachte, das Thema ist doch so wichtig und hallo, hört doch mal zu. Also wir müssen die Menschen irgendwo dahin bringen und deswegen sind wir auch auf Social Media, ob LinkedIn oder Instagram unterwegs, dass sie beim Frühstück plötzlich darüber nachdenken und sagen, Mensch, das könnte ich doch auch mal machen. Und die App ist eben auch ein Element mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert, wo wir etwas aufgebaut haben mit Augmented Reality letztlich. Und jeder kann sich die in den passenden App Stores auch downloaden. Also Klima-Werk-App heißt die. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Da kann man einmal seine Hoffläche ab scannen und dann kann man die virtuell begrünen. Da kann man sagen, da pflanze ich mir jetzt mal eine Wiese rein oder wie sieht das eigentlich mit Lavendel aus? Ach, wenn ich mir da eine Buche vorsetze vor meiner Hauswand, wie sieht es eigentlich aus, wenn die groß ist? Was ist eigentlich, wenn ich da eine Fassadenbegrünung drauf mache oder eine Dachbegrünung? Also man kriegt virtuell an seinem eigenen Objekt, kann man sich darstellen lassen, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Und das ist vielleicht so der nächste Schritt, auch zu sagen, ach, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das mache ich mal. So. Dann gibt es eine Ebene, wo man sich, da ist dann so ein Modellhaus abgebildet, wo ich mal draufklicken kann sagen, was ist denn eigentlich Regenwassernutzung? Was passiert denn da? Und dann sehe ich, ah, das Wasser fließt in so einen großen Tank und dann kann ich es von da in die Toilette leiten oder ich kann es zum Bewässern nehmen. Weil wir haben ja die Herausforderung, dass vieles bei uns unter der Erde auch passiert. So ein Tank, den hat man nicht im Garten einfach stehen, der ist vergraben. Deswegen denkt man ja, wenn man durch die Stadt geht, keiner hat so ein Ding. Dabei haben das immer mehr, weil die Ressource Regenwasser ja immer wichtiger wird. Und sich das darüber zu erschließen und auch zugänglich zu machen. Sie sprachen am Anfang ja, erklären Sie doch mal die Abkürzung, genau. Ne, oder wie ist die Sprache? Also das zu verstehen, das ist auch eine Aufgabe unseres Netzwerks und das machen wir eben nicht alleine, das machen wir immer im Verbund, wir machen das immer mit den Kommunen zusammen und dadurch entsteht dann ja auch die Plattform, es nach außen zu bringen, zu kommunizieren, die Möglichkeiten, es anzuwenden, weil wir ganz oft immer die Herausforderung haben, dass wir auch Projekte immer zeitlich befristet haben und relativ begrenzte Akteure nur aktiv sind. Also wir brauchen das in die Breite, wir müssen das skalieren. Die Maßnahmen müssen skaliert werden. Nur dann zeigen sie die echte Wirkung und dann werden wir auch ja zukünftig noch gerne in unseren Städten leben wollen.
Also Herr Giger, ich finde, Sie reden so enthusiastisch über diese Mammutaufgabe, die wir ja so am Anfang skizziert haben. Und ich habe das Gefühl, also Sie haben unendlich Energie, ja, was mich eigentlich zum Thema Klima und insbesondere Wasser natürlich sehr freut, dass es diese Menschen gibt, weil manchmal hat man schon den Eindruck, oh, man steckt doch eher den Kopf in den Sand und die Zukunft sieht eigentlich im Hinblick auf Klimawandel nicht rosig aus, wenn wir Fernsehen gucken und sehen, wie es in einigen Ländern zugeht, insbesondere auch mit dem Wasser. Also, dass Dubai unter Wasser steht, hätte man sich ja auch nicht denken lassen. Wie sehen Sie denn jetzt so in die Zukunft? Sind Sie so hoffnungsfroh, wie Sie uns das jetzt heute erzählt haben? Oder ja, was treibt Sie weiter an, dafür so zu kämpfen?
Ja, also letztlich ist Aufgeben ja keine Option, finde ich immer, ne, weil wir haben darüber gesprochen, gerade auch, dass wenn wir nicht handeln, es hinten raus einfach teurer und schlechter für uns wird. Und ich bin deswegen auch so motiviert, weil ich ja jetzt nicht ein Einzelkämpfer bin. Ne? Also ich stehe jetzt stellvertretend für ein riesiges Netzwerk und wir könnten zig Stunden lang über Projekte erzählen, über unsere Formate, wo Menschen zusammenkommen, über unsere Arbeitsweisen, die wir nur mal ganz kurz skizziert haben. Das nennt sich bei uns auch die ZI-Kultur. Also ZI ist Zukunftsinitiative Klimawerk. Also dieses Bottom-up-Arbeiten, dieses Netzwerk. Wir haben keinen Lenkungskreis, wir haben kein Entscheidungsgremium. Das heißt, Netzwerke schaffen Umsetzungskraft. Also wir müssen uns mehr einfach mit Menschen vernetzen, damit es in die Umsetzung kommt. Und ich weiß, dass ganz viele Akteure so handeln wie ich und so reden wie ich. Sie könnten andere hier hinsetzen und würden sagen, ist das jetzt der Bruder oder ist das der Zwillingsbruder? Also wir haben uns, und das ist natürlich auch, Sie haben nach der persönlichen Motivation gefragt. Ich habe zwei kleine Kinder und das ist jetzt ja ein paar Jahre her, da standen wir in so einem ausgetrockneten See und da hat mich meine Tochter gefragt, die war da, war ich 3 oder 4, die gesagt, Papa, wo ist denn das ganze Wasser hin? So, und da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht. Da habe ich gedacht, ey, das ist der Klimawandel. Und ich weiß nicht, die zuhören, wann hat es bei Ihnen schon Klick gemacht? Beziehungsweise, wann hat es Klick gemacht? Und ich hatte danach mehrere solcher Situationen, als ich hier unseren Busch umbauen, die Notensien, ne, die sind ja relativ anfällig gegen Sonne. Und dann irgendwann gesagt, Mensch, der Standort ist gar nicht mehr ideal, kannst du den nicht mal ausgraben? So. Und dann habe ich, und dann dachte ich, hast du da einen Stein? Nee, die Erde war knochentrocken und hart. Das sind dann immer so Momente, wo ich so dachte, krass. Also, ne? Und ich hoffe, dass viele diese Klickmomente haben, weil ich glaube, wenn man die hat, ist man auch bereit zu sagen, ja, okay, was kann ich jetzt machen? Und wenn ich weiß, dass so viele für die gleiche Sache sich einsetzen und unser Netzwerk Klimawerk weiter wächst und wir wirklich jetzt auch in die Umsetzung kommen können, das ist nämlich unser, ich sage mal, die Prämisse unseres Handelns, vom Reden zum Handeln. Wir wollen kein Netzwerk sein, was sich nur dreimal im Jahr trifft, frontal sich irgendwas anhört, Best Praxis und sagt, ja, war toll und geht bei mir nicht, aber toll, dass ihr das gemacht habt. Das ist nicht unsere Philosophie. Wir wollen von klein bis groß umsetzen. Und deswegen heißt das Projekt ja auch klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft. Da kann man ja auch sagen, sind sie jetzt größenwahnsinnig geworden? Nein, da steckt die Vision drin, dass irgendwann die Menschen auf uns schauen und sagen, wie haben die das nur gemacht? Und das fängt jetzt bei uns gerade an. Also wie kriegen sie 53 Kommunen bewegt, in so einem Förderprojekt mitzuwirken, mit so viel Geld, was dann hoffentlich auch abgerufen wird. Wir werden ja irgendwann in 2, 3, 5 Jahren, kann man sich das vielleicht nochmal so und sagen, hat er jetzt recht gehabt oder siehst du, hat doch nicht geklappt. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn wir so arbeiten, wie wir da jetzt arbeiten, so offen sind, dass wir diese blau-grüne Transformation echt schaffen und damit, und jetzt komme ich wieder zu dem Auslöser, meinen Kindern und den Kindeskindern letztlich eine Welt hinterlassen, wo sie auch gerne leben und wo sie nicht sagen, also dein Papa, der wusste doch, dass der Klimawandel da ist und der hat trotzdem den Parkplatz noch so versiegelt, der hat trotzdem alles zugebaut. Das war aber nicht in Ordnung von ihm. Und ja, den Vorwurf, den Da habe ich irgendwie gedacht, das will ich nicht. Ich möchte meinen Fußabdruck hinterlassen und sagen, ich habe meinen Beitrag dafür geleistet und ich hoffe, dass viele andere das auch machen.
Wir hoffen jetzt, dass wir zu Ihrer Strahlkraft mit dem Engagement beitragen können und dass Sie andere Kommunen jetzt in der Republik auch noch anstecken können, nochmal genauer hinzugucken, was machen Sie eigentlich und das so als Blaupause zu nehmen und solche Initiativen auch zu starten. Also es war wirklich großartig. Vielen Dank für Ihre Erzählung, auch mit Humor verbunden und ja, immer noch mit Engagement dabei. Also schauen wir mal, wie es weitergeht bei Ihnen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Giger. Also behalten Sie sich diese Motivation und diesen Power, den Sie dahinter haben. Und ja, hoffen wir, dass es ein bisschen ausstrahlt. Und ich denke, das war jetzt unsere zweite Klimafolge in gewisser Weise nach 3 Jahren. Das ist sicherlich ein Thema, was uns bleibt. Ich denke, es ist einfach 11:55. Wir alle sind aufgerufen zu handeln und etwas zu tun und nicht nur drüber zu sprechen. Und sicherlich rufen wir das ein andermal wieder auf. Dankeschön.
Vielen, vielen
Sehr
Dank.
gerne. Mir hat es auch Freude gemacht.